Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Aus Pulp Fiction von wann ist Pulp Fiction, Digga?
Warte mal, ich habe den im Kino gesehen, 1994 würde ich jetzt tippen.
Aus Pulp Fiction von ungefähr 1994 würden wir jetzt hier tippen. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger. Und mir gegenüber sitzt heute nicht Felina, sondern, wie ihr bereits auch schon mehrfach kennengelernt habt im Podcast, mein Manager und treuer Wegbegleiter, Marc Quambusch. Moin, Marc.
Hallo, schönen guten Tag.
Digi, was machst du im Podcast?
Ja, weil Felina konnte ja kurzfristig nicht. Dürfen wir sagen, warum sie nicht durfte?
Sie sitzt wieder im Knast. Nein, tatsächlich, es gab einen Corona-Fall in der Firma bei Felina und die sind jetzt alle vorsorglich in Vorsorge-Quarantäne gegangen. Sie hat kein Corona, stand jetzt, es geht ihr gut, aber sie kann auch nicht herkommen.
Nee, und das ist ja sehr schlau, dass sie das nicht tut, weil wir wollen ja kein Corona kriegen.
Und ich habe noch Dreharbeiten am Ende der Woche und es wäre ziemlich blöd, da auszufallen.
Das stimmt. Deswegen bin ich sehr kurzfristig irgendwie hier dazugekommen und habe keine Ahnung, worüber wir heute sprechen.
Das stimmt. Ich auch nicht. Ich bin wie immer extrem gut vorbereitet auf diesen. Aber heute ist so wahnsinnig Montag, oder?
Ja, das stimmt. Wir zeichnen ja montags auf und ich hasse Montage. Montage sind nach Sonntagen die schlimmsten Tage. Also, beziehungsweise eigentlich finde ich so, der Sonntag wird so ab so 17 Uhr richtig scheiße und geht dann auch durchgängig durch bis Montag. Ich mag die Montage einfach nicht, weil das ist so. Montag ist irgendwie, keiner hat Bock auf Arbeit, du kannst keinen so richtig anrufen, das heißt, du machst so deinen Schissel so vor dich hin, aber nichts Inspirierendes und im Sommer geht es ja noch, wenn von draußen gute Laune kommt, aber ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber heute war hier richtig, richtig grau.
Ich finde, Montage gehen immer dann, wenn man unterwegs ist, dann ist das kein Thema, aber wenn so Sonntag und Montag aufeinander folgen, zur Abwechslung mal. Und an beiden Tagen ist nur so, du rockst irgendwelchen scheiß E-Mail-Kram weg oder du von der Buchhaltung oder den ganzen Dreck. Ja. Buchhaltung ist wie Montag und Januar ist auch wie Montag und November. Sonntag ist auch wie November.
Der Montag ist sozusagen der Buchhalter unter den Wochentagen?
Ja, und zwar auf einem 3. Januar.
Sehr uninspiriert sozusagen.
So, du bist nicht mehr ganz verkatert, aber schon so. Weißt du, so vom Jahreswechsel, so Anfang Januar ist
und auch
Montag.
So ein bisschen das Graubrot irgendwie, ne? Also ach, man muss ihn irgendwie, also es ist so, das kann man essen so, und das ist auch nicht richtig schädlich. Aber keiner sagt, jetzt mal so ein Graubrot.
Bist du mit Graubrot aufgewachsen?
Ich bin sozusagen der King of Graubrot gewesen. Meine Eltern haben Grau, also meine Mutter vor allem, meine Mutter hat das freudloseste Graubrot. Also wirklich so viel Freudlosigkeit. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der so viel Freudlosigkeit beim Kochen ausstrahlt oder gestrahlt hat, wie meine Mutter.
War das so schlimm, ja?
Also es war wirklich, meine Mutter ist so, meine Mutter ist einfach überhaupt kein sinnlicher Mensch, so, ne? Also die ist so sehr funktional in allem und dann war es halt immer so, okay, wenn der Sohn um 13 Uhr kommt, so mit, keine Ahnung, 19, 11 oder so, dann gibt es halt Kartoffeln gab es dann halt so, ne? 70er Kartoffeln mit irgendwie
70er Kartoffeln. Du bist halt auch ein alter Sack.
Ja, ich bin
ein
sehr alter Sack. So mit Frikadellen und Erbsen. Und das war dann auch irgendwie, wenn der Sohn um 13 Uhr kommt, schon um 12 Uhr fertig und köchelte vor sich hin. Und das war halt einfach dann sehr freudlose Frikadellen. Und morgens gab es halt Graubrot. Also ich glaube, ich bin ein bisschen. Kein Wunder, dass ich nicht kochen kann. Ich habe es auch nie gelernt. Ich bin genauso, das Schlimme ist, ich bin genauso freudlos wie meine Mutter.
Das ist so geil, das muss man mal erzählen. Das Thema, was isst man denn heute, relativ häufig Thema ist zwischen uns. Und das, deine Antwort ist immer, wenn ich frage, sag mal, Digi, was gibt's bei dir heute zu essen? Weil ich immer in meinem jugendlichen Leichtsinn denke, ach komm, ich hole mir jetzt eine Inspiration. Haha, ist die Antwort immer Fischstäbchen bei dir.
Nee, oh, Moment mal.
Oder Bratnudeln.
Nee, Nudeln gibt es auch manchmal. Und jetzt mache ich ja Weight Watchers irgendwie. Und,
ach ja, du machst ja Weight Watchers.
Und jetzt zähle ich Punkte. Und jetzt esse ich ja auch mehr Spinat zu den Nudeln.
Hört.
Oder, wo wir gerade beim Thema sind, immer dasselbe. Ich bestelle gerade aktuell immer Chinesisch von, wer aus Hamburg kommt und irgendwie Eimsbüttel Hongkong, super Restaurant, sehr lecker, gute Portionen, schmeckt Hongkong? Sehr, sehr cool.
Der Name ist originell für ein chinesisches Restaurant.
Daneben ist übrigens die Eisdiele Venezia bestimmt.
Natürlich, 100 pro. Oder Luigi's, die Pizzeria.
Und da bestelle ich jetzt, keine Ahnung, ich bin da irgendwie so ein bisschen, da bestelle ich jetzt fast jeden Abend Essen und zwar immer dasselbe.
Das ist wahnsinnig inspirierend für jemanden wie mich, der das erfragt bei anderen Leuten, um zu gucken, was die essen, um vielleicht eine Inspiration zu holen.
Ja.
Immer der gleiche Shit.
Also Hühnchen, Szechuan-Art von Hongkong in Hamburg, kann ich
Check.
Sehr.
Grüße gehen raus an Hongkong in Eimsbüttel.
Ich weiß gar nicht, ob den Eimsbüttel. Ich wollte gestern Football, also ne, wir haben ja immer noch Montag, also gestern war Football, Sonntag. Und ich wollte so zum 21 Uhr, wollte ich halt was essen, habe ich halt vorbestellt, um 18 oder 17 Uhr habe ich was vorbestellt für 21.45 Uhr.
Haben wir es? Soll ich es rausschneiden?
Nein. Für Achtung, ich habe um 17 Uhr oder was vorbestellt für 20.45 Uhr. Dachte ich mir, super, dann kann ich zum Football was Leckeres essen. Hühnchen, Szechuanart. Plötzlich klingelt um 18 Uhr, dann dachte ich mir, oh nö. Und dann komme ich noch mal, ich hatte doch eigentlich auf 20.45 Uhr, ja, so viel Stress. Das sehen wir nicht. Also auch so kein Wort der Entschuldigung.
Das sehen wir nicht. Nimm die Scheiße jetzt.
Au ab, du. Benna, frisst dein Hühnchen, sehe ich Ohrenart. Aber war sehr, sehr nett, war dann auch irgendwie anders geplant, aber egal.
Apropos Football, sag mal, was machst du beim Super Bowl?
Das ist eine ganz gefährliche Frage. Wie bin ich mich
ganz
denn da?
Ganz dünnes Eis hier gerade.
Mich jetzt da,
Um die Flauschis mal ein bisschen abzuholen. Ich hatte eigentlich geplant, dieses Jahr eine Super Bowl Party zu schmeißen. Corona-konform und so, man muss ja immer dazu sagen. Aber halt mit so ein paar Leuten und keine Ahnung. Jetzt hat sich der halbe Verein hier schön Urlaub genommen, damit wir Super Bowl gucken können. Welcher werte Herr Manager ruft da letzte Woche bei mir an und sagt, hier, pass auf, für folgendes Projekt, Dreharbeiten ist ja dann und dann, musste hin, wollen wir Vorabendanreise machen und zwar am Super Bowl. Ob ich mich wohl mal seit 2 Wochen darüber aufrege, dass du hier voll die mega Fehlplanung, seit einem verkackten Jahr steht das irgendwie auch im Kalender, es ist die ganze Zeit geplant, alle wissen Bescheid, einschließlich dir und wer jetzt gibt es ja keinen Super Bowl für dich.
Aber
und für mich auch nicht.
So du hättest ja vielleicht irgendwie gleich den Montag noch mit eintragen können. Dann,
ja, jetzt bin ich schuld, ne?
Einer muss ja schuld sein.
Außerdem steht das doch an beiden Tagen drin.
Ja?
Nee, ja.
So, stand nicht am. Nein, stand nicht am.
Du bist geladener Gast gewesen. Du hättest das doch wissen müssen, Mann.
Ja,
jetzt rede ich mal hier nicht raus.
Aber Story of my life, ich verpasse immer den Super Bowl.
Ja, und ich auch, dank dir.
Ja, das ja, ist super. Vielleicht bin ich einfach so ein. Vielleicht bin ich so ein
schlechter Manager?
Ja, oder ich habe den braunen Daumen bei Super Bowls.
So wie ich bei Pflanzen?
Ja, nur ich halt bei Super Bowl-Planungen. Und da ich das nicht ab kann, mache ich das für alle kaputt dann aus Versehen.
Toll.
Aber es tut mir auch sehr leid, aber ich finde ja wirklich, dass die Conference Finals, also die quasi Halbfinals, viel spannender sind.
Ja, naja, ja, ja.
Ja.
Warum?
Weil da viel weniger Action ist und weniger Shishi.
Du meinst, weil die da noch, naja, die fighten ja auch bis zum Schluss.
Ja, ja, aber da ist zwischendurch dann, es tritt dann Snoop Dogg auf und Madonna und Michael Jackson steht wieder auf und so. Und das weiß ich nicht, was das ist. Quatsch, ist ja nichts für mich.
Okay.
Ich mag es wirklich nicht.
Was würdest du machen, wenn du reich wärst?
Rennpferde züchten.
Okay, nächste Frage. Nee, echt?
Klar würde ich Rennpferde züchten.
Wie, vor allen Dingen klar. Als wenn das so, wenn du Leute fragst, und was würdest du machen, wenn du jetzt 20 Millionen geschenkt bekommen würdest? Ja, ich würde Rennpferde züchten. Alle so, ja, ja klar, wer nicht? Also
meine Frau würde Rennpferde züchten. Ich würde sie bezahlen und würde sie irgendwie, würde helfen, aber
Sie, deine Frau oder sie, die Rennpferde, würdest du bezahlen?
Also
das klang nämlich gerade so ein bisschen.
Hoffentlich auch sie, meine Frau, damit sie dann nicht arbeiten müsste, wenn ich reich wäre, sondern sich Zeit hat, um die Rennpferde zu kümmern. Aber doch, Sabrina würde sich dann um die Rennpferde kümmern und würde überlegen, weil die ist ja so ein Nerd und die hätte großen oder hat großen Spaß, dann sich über Zucht und so Gedanken zu machen. Das wäre mir alles zu anstrengend, kennst du mich ja.
Mhm.
Ich würde dann
gucken, du würdest dann einfach ihre Termine verplanen.
Ich würde dann gucken, dass sie schön rennen und dass sie ordentlich gehalten werden.
Mhm. Und du würdest wetten?
Natürlich würde ich wetten, aber
auf
das tue ich ja jetzt schon. Auf deine
eigenen
Pferde? Natürlich würde ich meine eigenen Pferde wetten.
Gibt es da nicht so einen Ehrenkodex, dass man nicht auf die eigenen Pferde setzt?
Nein.
Nein?
Nein.
Nein, okay. Wäre ja auch ein bisschen dusselig.
Ich hatte ja schon auch letztes Jahr, wie du weißt, einen Anteil an einem Rennpferd. Mhm. Das ist aber dann leider gestorben.
Mhm. Gutes Omen.
Ja, es tut mir total leid, weil das auch so eine, es war so eine Nichtverletzung irgendwie. Es ist einfach so.
Er ist einfach krank geworden, ne?
Ja, genau. Es hat sich verletzt, aber niemand weiß woher. Also wahrscheinlich war es ein Zeckenbiss oder sowas. Und der hat sich dann entzündet. Und es wurde immer schlimmer. Und dann ging es auf den Knochen. Und man kann es halt man kann Pferde nicht operieren. Also man kann Pferde operieren, aber ein Pferd kann halt nicht, wenn das Gelenk betroffen ist, ist es halt nicht mehr zu retten, weil du kannst nicht. So ein Pferd kann halt nicht wie ein Mensch stundenlang mit Gips da sitzen.
Du bist auch so ein grundpositiver Mensch. Ich denke so, okay, pass auf, lass mal darüber sprechen, was man machen würde, wenn man reich wird. 2 Minuten später, lass mal über tote Pferde sprechen. Das ist ganz schlimme Geschichte gewesen mit dem armen Pferd. Das ist ganz jämmerlich. Ja,
es war wirklich schlimm. Es tut mir auch leid, aber es nimmt mich ja wirklich mit. Also,
ja, es war ja auch schlimm.
Es war wirklich, also
ich versuche die ganze Zeit den Podcast auf eine positive Ebene zu schieben. Ja, also, aber du gibst mir halt keine Chance.
Entschuldigung, ich habe geklappert. Nein, ich würde mir dann neue Rennpferde kaufen und aber Entschuldigung, ich muss die Geschichte jetzt erzählen, was mich wirklich sehr mitgenommen hat, weil das mit Empty war wirklich sehr traurig. Aber ich würde wirklich Rennpferd, das wäre mein... Also
Empty, das Pferd hieß Empty Sky, man muss dazu sagen, die wissen halt nicht. Weißt du, das ist ein Podcast
Ja. Und
die kennen nicht deine Lebensgeschichte alle von vorne bis hinten. Deswegen,
das stimmt.
Ich werfe zwischendrin mal so ein paar Infos rein.
Das Pferd hieß Empty Sky und war ein sehr, sehr tolles Pferd. Und,
ganz hübsch.
Ja, und ist leider gestorben. Also nachdem ich kann nicht über Rennpferde sprechen, ohne dass ich... diese sehr traumatisierende Geschichte, die mich echt mitgenommen hat, erzähle. Aber ich hätte Lust, auf einem Gestüt, auf einem Landgut zu sitzen und mir Pferde anzugucken und ansonsten mein Geld zu zählen.
Du wärst dann quasi Großgrundbesitzer und
Geldzähler.
Inhaber eines Gestüts.
Und Geldzähler.
Und Geldzähler.
Ich würde einfach mein Geld zählen.
Okay, so wie Dagobert in so einem Speicher.
Ja, aber der hatte so viel Hartgeld. Ich würde lieber... Also aus doppelten Gründen hätte ich lieber Scheine.
Oh, Hartgeldstricher. Ja.
okay. Ja, aber Pferde finde ich super.
Okay.
Was würdest du machen, wenn du reich wärst?
Nicht mehr rausgehen. Das ganze Wochenende irgendwie habe ich mich so eingemummelt. Ich hatte irgendwie ein paar von den Jungs waren da und ich laufe das ganze Wochenende schon in einem Onesie rum mit strubbeligen Haaren. Keinen interessiert, weil die kennen mich quasi nicht anders. Und dann sagen mir so viele Leute immer an unterschiedlichen Stellen, also wenn ich machen würde, was du beruflich machst oder wenn ich irgendwann mal reich werden würde oder wenn ich und so weiter, dann würde ich ja. Und dann geht es immer los, was sie alles machen würden, ne? Und irgendwie, wie sie den ganzen Tag feiern würden. Und wenn sie reich wären, dann würden sie auf jeden Fall irgendwie hier sich alles ermöglichen, was sie haben wollen und Markenklamotten kaufen und so weiter und so fort. Und ich denke immer so, Alter, die meisten Menschen arbeiten, oder versuchen, wohlhabend zu werden, um sich dann teure Gucci-Scheiße an den Hintern zu klemmen. Und ich denke so, ja, und ich würde einfach nicht mehr rausgehen.
Ja.
Und würde den ganzen Tag so einen Einteiler tragen und es wäre mir egal.
Das Problem ist ja, du musst natürlich aber sehr viel rausgehen, um das ganze Geld zu haben, um dann nicht mehr rausgehen zu müssen.
Ja, zum Arbeiten muss ich ja auch jetzt raus. Aber so, wenn ich nicht arbeiten muss, diese Leute, die das auf die Straße zieht, weißt du, so, ach, jetzt mal ein paar Leute treffen. Ich meine, gut, jetzt, Pandemie ist jetzt so lange, dass selbst ich Bock habe, Leute zu treffen. Aber ich kann mir gut ein Leben in einem sehr großen, schönen Haus vorstellen, das ich dann einfach nicht verlasse, damit ich keine anderen Menschen treffen muss.
Mit sehr viel Geld.
Und dann, ja, aber das, ich finde ja, den Luxus, den man sich kaufen kann, wenn du viel Geld hast, ist ja, dass es dir scheißegal sein kann, wie du aussiehst, weil du kannst dir alles quasi bezahlen.
Das stimmt. Wobei es sehr viele Leute gibt, die, finde ich, sehr viel Geld investieren, um sehr teuer auszusehen.
Ja, das mag ja auch manchmal sinnvoll sein, aber ich habe schon den einen oder anderen kennengelernt, der wirklich auch richtig, richtig viel Patte auf dem Konto hat, der sagte, es ist scheißegal, wie ich aussehe, weil ich sitze hier in einem 5-Sterne-Superior-Hotel und kann das kaufen, wenn ich möchte. Es interessiert hier nur mal ein bats an eye, wie ich aussehe.
Ich komme ja aus einem anderen Haushalt. Ich komme aus einem sehr, sehr reichen Haushalt. Ursprünglich irgendwie. Meine Eltern sind ja dann aus
echt? Das hat deine Aussage mit dem Gestüt noch gar nicht verraten.
Nein, die hatten mit Rennpferden nichts zu tun. Aber meine Eltern waren sehr, sehr reich. Und es ist dann aus irgendwelchen Gründen im Laufe meiner Jugend anders geworden. Ich war unschuldig. Aber meine Eltern waren so anstrengende Reiche. So, also meine Mutter hatte ständig Angst vor irgendwie Verarmut, glaube ich. Also Dagobert Duck hat ja mal in einem Comic gesagt, die Armen haben es gut, die müssen keine Angst haben um ihr Geld. Und so ein bisschen war meine Mutter so.
Okay.
Und Geld macht dich halt auch nur bedingt glücklich. Armut macht dich sehr unglücklich, so. Aber Geld macht dich nicht viel glücklich. Es gibt ja so Untersuchungen, dass man ab 5.000 Euro netto, glaube ich, aber nagel mich bitte nicht darauf fest, das kann auch 5.000 Euro brutto sein, nicht mehr glücklicher wird mit mehr Geld.
Ja, ich glaube ab 64.000 Euro im Jahr. Das ist so, glaube ich, die Grenze. Und darüber ist dein Glück nicht mehr messbar anhand des Geldes.
Ja. So. Und ich kenne das halt, ne? Also wenn ist ja nicht, man verhungert ja nun auch gerade nicht. Irgendwie ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt jeden Euro umdrehen muss, aber wenn man ehrlich ist, was man möchte halt gerne mal was essen gehen, man möchte in Urlaub fahren, möchte sich was leisten können und was kaufen. So. Und was aber einen nicht glücklicher macht, wenn man sich Sachen kauft, die man gar nicht braucht, sondern es macht einen unglücklich, wenn man sagt, ach, das würde ich mir gerne leisten, aber die Kohle habe ich gerade nicht so.
Ja, und es kommt ja noch der Faktor hinzu, dass wenn du dir, da gibt es ja auch einige Erhebungen zu, wenn du dir prinzipiell alles leisten kannst, was du haben möchtest, dann hört ja so dieses Glücksgefühl auf, etwas sich zu holen. Ich weiß es noch damals bei meiner allerersten CD oder überhaupt, wie ich es weiß, noch damals, vor 1000 Jahren, als wir noch CDs gekauft haben.
Ja, ich weiß noch, wie es war, als ich mal Platten hatte. Das mit Platten. Den CDs war so modernes Zeug, das mochte ich dann schon nicht mehr.
Ach so, okay. Was der Großvater noch wusste hier.
Schellack-Platten natürlich.
Schellack, ne? Natürlich, klar.
Mit so einem Drehgrammophon.
Ja, sicher. Du musst es noch selber flöten, ne?
Musste ich wirklich.
Also, ja, Blockflöte, oder?
Mollenhauer oder Möck? Das hat einen traumatisiert. Das waren diese zwei Flöten, die man haben musste im Schulunterricht und ich konnte nicht flöten. Und eine der demütigendsten Geschichten, die ich jemals erlebt habe, war, als ich meinen Musiklehrer hinter mich stellte, weil ich so schlecht gespielt habe und ich musste nur reinblasen und er hat die Löcher auf und zu gemacht. Es war,
oh mein Gott.
In meinem ganzen Leben bin ich noch nie so gedemütigt worden. Es ist einfach so, das sollte nach den Genfer Konventionen auch. Lach nicht! Ich bin traumatisiert!
Wie herabwürdigend! Vor allem, wenn man weiß, dass du fast 2 Meter groß und genauso breit bist.
Ja,
und dann traut man dir gerade mal noch zu pusten, wenn überhaupt.
Damals war ich ein bisschen kleiner.
Ja, komm.
Aber es war Herr Maxine, so ein Typ mit einem Pepita-Hut, ein totaler Vollidiot.
Was ist ein Pepita-Hut?
So ein Mit so einem Schottenrock auf dem Kopf. Also so.
Okay.
Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Und der Typ, Erdkunde und Musiklehrer, hat mich dann fertig gemacht und dann musste ich, ja, ich stelle mich mal hinter dich und dann blas mal nur. Und du kannst dir, wirklich, du hast keine Ahnung, wie demütigend das ist.
Wie das auch auf so vielerlei Ebenen auch unangenehm ist. Selbst der Gedanke ist unangenehm.
Unangenehm ist kein Ausdruck. Also das ist so, man merkt es ja, das hat mich bis heute, also ernsthaft, das befasst mich ja bis heute. Das war so widerwärtig.
Ganz gruselige Geschichte.
Schlimm.
Sorry, ich hab's gleich. Wie sind wir gerade drauf gekommen?
Grammophon? Warte mal, waren vom Grammophon?
Ach, CDs kaufen, ach, ja. Genau, bei der Entwertung. Wie kommen wir denn jetzt von deinem komischen Blockflötenlehrer? Auch ganz gruselige Geschichte. Ich weiß noch, wie es damals war. Ich musste halt auf CDs sparen. Dann habe ich darauf gespart. Dann bin ich zu Karstadt gegangen übrigens. Später, als ich dann Jugendliche war, war ich cool. Dann bin ich in die Innenstadt zu Woms? Hießen die Wom?
Wom, ja.
Wom, World of Music, genau. Und habe es da geholt. Aber zu Karstadt habe mir da meine CD gekauft für 14,50 Mark oder so. Und habe die stolz nach Hause getragen. Und dann war das echt immer so, wow. So, und dann, heute wäre das, also jetzt nicht, dass ich schwimme nicht in Geld, bei weitem nicht, aber 14,50 haben halt heute einen anderen Wert als damals so. Und ich denke so, ja, okay, gut, dann jetzt holst du es dir halt. Und ich glaube, so stelle ich es mir auch vor, wenn du wirklich, wirklich Patte hast, wenn es keinen Unterschied macht, ob du dir 2 oder 3 Autos kaufst, dann sparst du halt nicht 3 Jahre drauf. Oder wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, genug Geld hast für den 10.000 Euro Urlaub auf den Malediven für 3 Wochen und du zahlst das aus der Portokasse, frage ich mich, ob es dann auf Dauer immer noch den gleichen emotionalen Wert hat. Weil Wertigkeit ist ja nicht nur der Preis, der dranhängt, sondern Wertigkeit ist ja eine emotionale Sache vor allen Dingen auch.
Ich kann es dir als Kind erzählen halt. Ich war sehr reich, ne? Ich war sehr reich.
Ja, ach so, Marc war sehr reich.
Also ich nicht, meine Eltern waren sehr reich. Und ich hatte ein Spielzimmer tatsächlich. Also ich hatte 3 Zimmer zu Hause. Meine Eltern hatten 600 Quadratmeter.
Du alleine hattest 3 Zimmer.
Ich hatte 3 Zimmer. Meine Eltern hatten 600 Quadratmeter Haus mit einem Riesengarten. Und ich hatte 3 Zimmer. ein klassisches Mein Zimmer, dann ein Zimmer, wo ich geschlafen habe. Und unten hatte ich im Keller ein Spielzimmer, da standen nur meine Spielsachen drin, die ich aber nicht benutzt habe. Es war ein Riesenzimmer, also ernsthaft, das war ein Riesenzimmer, da stand eine elektrische Eisenbahn, da stand eine Go-Kart-Bahn, da stand ein Puppentheater und nichts, wirklich literally nichts von dem habe ich jemals benutzt. So. Und das war für mich so, ja, habe ich halt, finde ich halt irgendwie nicht cool. Und das ist natürlich eine ganz andere Welt als du, in der du aufgewachsen bist.
Ja, so. Allerdings.
So, und ich bin dann halt auch, bis dann meine Eltern mal verarmt sind irgendwie, aber bin ich halt mit 100 Mark zum Einkaufen gegangen und habe dann lange überlegt, welche 5 Platten ich kaufe. So.
Okay. Hast du gemerkt, dass deine Eltern verarmen? Also hast du das
aktiv mitbekommen? Ja, das war ja schon. Das war ja dann später, da war ich ja schon Jugendlicher. Und da, klar, das kriegst du schon sehr bewusst mit. Und das findest du erstmal auch komisch.
Ja? Ja. Ist das so quasi der soziale Abstieg, den man dann.
Ja, vor allem, weil meine Eltern so, also meine Mutter, mein Vater gar nicht so, meine Mutter hatte da große Probleme mit irgendwie so. Ich bin ein Kind, das groß geworden ist mit dem, was sollen denn die Nachbarn denken? Und da war halt, was sollen denn die Nachbarn denken? Schwierig. Und dann kannten uns in der Stadt halt auch alle so. Und es war halt auch völlig normal, dass ich im Bus saß und Leute hinter mir über die finanzielle Situation meiner Eltern geredet haben. So. Oder der Nachbar kam, wenn wir irgendwo beim Fußball waren, dann mit dem Nachbar irgendwie Kontakt kam und sagte, sag mal, wie geht's denn deinen Eltern so finanziell?
Okay.
Weil du denkst so, ja, das geht sie nichts an, er war total sauer. Ich denke so, ja. Also,
wie geil übergriffig.
Total, totales Arschloch auch. So, ich weiß auch, also ich weiß heute, ohne dass ich jetzt weiß, wie der aussieht, weißt du, so ein Typ mit Schlappen und irgendwie so ein Mallorca-Urlauber, aber auf ganz billig.
Ganz gruselig, okay. Was ist die unnützeste Anschaffung, die du innerhalb der letzten, sagen wir mal, 5 Monate gemacht hast?
Oh, du guckst so, habe ich mal was gesagt?
Nee, ich gucke so, weil ich keine Brille auf habe.
Ach so.
Dann gucke ich immer dumm.
Ja, stimmt. Sonst auch.
Ja, du mich auch.
Habe ich was so Unnützes angeschafft? Weiß ich nicht so genau.
Bestimmt.
Ja, bestimmt. Ich schaffe ja ständig unnütze Sachen an. Mir wird latent kaufrauschig.
Aber nur im Suff, oder?
Nee, also im Suff ist gefährlich.
Ich weiß noch, das ist eine meiner Lieblingsstories. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal erzählt haben im Podcast, dass du irgendwann angerufen hast und sagtest, ja, ich habe vielleicht.
Ich weiß, das Wasser?
Das Wasser. Erzähl du.
Das war so schlimm. Also wirklich, da war ich auch wirklich sehr betrunken.
Oh ja, sehr.
Dann habe ich, warum auch immer. Da war ich gerade auf einem Kaffeetrip, also weil ich halt irgendwie gutes Wasser für Kaffee haben, damit man nicht mal Leitungswasser irgendwie nehmen muss und das dann.
Nicht dieses ekelhafte Leitungswasser, das wir hier aus hin.
Habe ich halt so 12 oder so Riesenflaschen Wasser bestellt. Also nicht so Literflaschen, sondern so 10 Liter Kanister, glaube ich, oder so bestellt. Und war aber so betrunken, dass ich das nicht mehr gewusst habe. Und habe das dann irgendwann, das klingt, als wenn ich schwerer Alkoholiker bin ich gar nicht, aber da war ich wirklich schwer betrunken. Und das war, ich sag mal, da kam dann irgendwer, da ist mir das dann aufgefallen und dann dachte ich mir, alter Schwede. Und dann konnte man das aber auch nicht mehr stornieren, weil ich das nicht bei Amazon bestellt habe, sondern irgendwo per Vorkasse.
Hatte ich nicht der Postbote noch so
angemotzt? Das klingelte dann irgendwann, klar. Und der kam dann halt und irgendwie, der hat halt Unmengen von Wasser da hoch. Der war sauer, das kannst du dir nicht vorstellen.
Er denkt sich auch so, Alter, mach doch den scheiß Hahn auf, Digga. Ist ja nicht so, dass wir hier in Hamburg scheiß Wasser hätten.
Ja, der wusste, glaube ich, gar nicht, was drin war, aber so 60 Liter sind halt auch 60 Kilo.
Das waren, glaube ich, mehr. Ich weiß, dass du irgendwie mich angerufen hast am nächsten Morgen und sagtest, oh, ich bin erstens völlig verkatert und zweitens, ich habe, glaube ich, 160 Liter Wasser bestellt. Und ich so, was? Und da gibt es noch so ein Bild dann aus deiner Küche mit diesen ganzen Wassertornistern, die da irgendwie aufgestapelt dann standen. Völlig sinnlos.
Also das war auf jeden Fall, wobei es war sehr lecker, konnte ich guten Kaffee mitmachen. Ich finde, Kaffee ist ein völlig unterschätztes Getränk.
Absolut. Aber das sagen, glaube ich, alle Kaffeetrinker, oder?
Weiß ich nicht. Das ist ja tatsächlich irgendwie eine Sache, die ich in der Pandemie mitgenommen habe, weil am Anfang der Pandemie wollte ich mich mit irgendwas befassen und habe mich dann sehr, sehr stark mit Kaffee beschäftigt und habe festgestellt, Kaffee ist etwas, wo man diesen klassischen Supermarkt-Kaffee, der ist echt scheiße. Und man kann mit Kaffee sehr schnell die Welt besser machen. Also jetzt nicht die Welt an sich, sondern man kann mit Kaffee halt sehr schnell Produkte kaufen, wo man so denkt, so, oh, das macht diese Kooperative in Lateinamerika oder so. Da gibt es halt Menschen, die direkt von profitieren. Ja. So. Und da war ich dann halt sehr glücklich mit diesem Wasser. Deswegen habe ich das ja bestellt, weil das war gerade mal, da war ich gerade in meinem Wasser. Wir müssen gutes Wasser für Kaffee haben, Modus. Und da konnte ich dann lange sehr guten Kaffee machen.
Wir sind ja gerade am Überlegen, ob wir eine Kaffeekooperation machen.
Genau, also es gibt ein...
Hau raus die Info.
Wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Ach so, weil genau, es gab ja mal dieses, habt ihr wahrscheinlich, oder vielleicht bei Facebook mitgekriegt, es gab ja mal diese Kaffeeaktion für die Künstler Corona-Künstlerhilfe heißt, glaube ich. Mhm. Und der Kollege, der das gemacht hat, mit dem ein sehr netter Typ ist, mit dem wir weiter in Kontakt sind, der kam dann irgendwann auf uns zu, oder wir auf ihn, wir kamen gemeinsam im Gespräch auf die Idee, ob man nicht mal einen Nicole-Jäger-Kaffee macht. So,
ja, also weil ich ja großer, ich würde jetzt nicht nur sagen Kaffee-Freund bin, sondern hart koffeinabhängig bin und auch ein sehr, also totaler Freak, was Kaffee angeht. Es gibt ja sehr wenig guten Kaffee und wahnsinnig viel schlechten Kaffee. Und ich hasse Automatenkaffee und diese ganze Hotelkaffee, den ganzen Dreck, den du überall bekommst, widerlich. Und guter Kaffee ist halt echt so eine Angelegenheit. Und zu gutem Kaffee gehört ja auch mehr als nur, dass der gut schmeckt. Also ich finde es ja auch ganz geil, wenn der jetzt nicht von Kinderhänden in irgendeiner Mine geschürft wird, so wie man es bei Kaffee halt so macht. Sondern wenn das also fairer Handel, Fair Trade, ökologischer Anbau und so weiter und so fort.
Ja, vor allem, was ich auch nicht vorher wusste, was ich auch, dass Fair Trade ist ja nur so ein Mindestmaß. Also, ne? Also hier der Georgi heißt der Kollege, die gehen weit über Fair Trade-Bedingungen hinaus. Mhm. Und der hat uns mal letztens auch Videos geschickt und so, der war in Südamerika und hatte mit den Kooperativen und so. Das ist echt spannend. Und weil du auch wirklich, du machst die Welt für ein paar Menschen einfach besser. Und das ist halt was anderes als so ein billiger Kaffee aus dem Supermarkt, wo ich dann aber später mal dachte, naja, schmeckt der denn wirklich so viel besser? Und dann habe ich mal wieder so einen Billo-Kaffee getrunken. Also ist ja Billo-Kaffee, also einen klassischen, ne, ihr wisst, was ich meine, einen klassischen Supermarkt-Kaffee halt von Jakobs oder wem auch immer. Und dachte mir, puh, das schmeckt ganz schön komisch.
Es ist halt qualitativ natürlich ein Riesenunterschied, aber vor allen Dingen ist das, was du schon sagst, dieses, dass man direkt vor Ort quasi Verbesserungen schaffen kann. Und ich fand die, als du ankamst mit der Idee, wir machen jetzt Kaffee, dachte ich erstmal so, aber ich finde das jetzt mittlerweile, also nicht nur jetzt mittlerweile, dann klar, ich finde die Idee geil, ich mag den guten Mann, der das macht. Und wir sind gerade dran, also das ist quasi die Info, wir sind gerade dran, es wird einen eigenen Kaffee geben und ich finde das irgendwie ganz geil und der wird natürlich ein bisschen, also, wir haben da super viel drüber gesprochen, dass der natürlich teurer ist als ein Supermarktkaffee und das, wo ich zu dir meinte, die kauft keine Sau. So, aber ich kaufe den ja auch. Also ich kenne genügend Menschen, die den auch kaufen und verschenken, weil das ja auch, es geht, also weißt, ehrlich gesagt, selbst wenn den keiner kauft, ich kaufe den. Ich finde die Sache an sich geil, ich finde die Idee geil und es ist so, wir wollen alle immer eine bessere Welt haben, aber keiner möchte was dafür tun. Das bringt uns dann auch nicht weiter und wenn wir es nicht wenigstens versuchen, ne?
Genau. Und der wird halt natürlich, klar ist der teurer so, also ich trinke ja auch teureren Kaffee, als ich früher getrunken habe.
Ja, ich auch. Aber
ich finde, das ist was so, da lohnt es sich so, ne? Das kann man nicht immer, auch das muss man mal sagen, das kann man nicht immer machen, wenn man einfach sehr, sehr, sehr stark überall sparen muss, dann kann man nicht irgendwie teuren Kaffee kaufen.
Das ist geht, aber auch nicht die Erwartung.
Genau, das geht halt auch nicht. Und das kenne ich halt, mir ging es ja dann später in meinem Leben auch mal finanziell sehr scheiße, wo es darum ging, okay, du nimmst den billigsten von Aldi, den du kriegen kannst, den Kaffee, um es mal beim Kaffeebeispiel zu bleiben. Ich versuche aber für mich inzwischen Lebensmittel, so Genussmittel, nicht so klassisch Lebensmittel, weil da fehlt mir, wie gesagt, das Kochtalent und so, das Sinnliche für, sondern so Kaffee, Alkohol, also gute, wenn es ein Bier ist, ein gutes Bier und nicht so ein 3 Bier für einen Cent irgendwie beim Aldi, weißt du, so dieses, aus dem Plastikding.
Wie heißt denn dieses, das es an Tankstellen immer gibt? Dieses, wo du so eine halbe Liter Dose
Benzin?
Für.
Hä?
Benzin? Benzin, ja. AdBlue. Nee, diese halbe Liter, weißt du, ich weiß nicht, die Jungs damals, mit denen ich weggegangen bin.
Faxe.
Nee, nicht Faxe. Faxe ist immer so eine Literdose gewesen. Nee, ich trinke ja kein Bier, deswegen weiß ich nicht. Aber so eine Ratsherrn ist es auch nicht. So ein, ach, weißt du?
Diese
39 Cent bei der Tanke, halbe Liter.
Die haben, ist das nicht die gar keinen Namen haben? So,
Keine
weiße
Ahnung.
Oder sowas?
Nee,
oder?
Keine Ahnung, ist egal. Nee, aber ich finde, ich versuche das ja auch, aber man muss natürlich auch dazu sagen, das ist aus einer also generell zu sagen, man kauft da besser oder man kauft hochwertiger oder man guckt, was man macht. Das ist natürlich aus einer Luxussituation raus. Ne?
Ja.
Also ich bin auch in Armut aufgewachsen. Da hast du nicht darüber nachgedacht, ob es jetzt den teuren Kaffee für 30 Euro das Pfund gibt oder ob es den von Penny gibt. Da gab es den von Penny. Und mehr war halt auch nicht drin. So, und wenn es überhaupt Kaffee gab, so, und irgendwie, keine Ahnung, bist du halt mit dem letzten Euro, ich meine, mein halbes Leben, mit irgendwie geguckt, oh, guck mal, ich habe noch 1,70, das muss für den Rest der Woche lang. Das ist auch, also, da muss man immer dazu sagen, wenn man das ausgeben kann, dann finde ich das immer gut, das zu tun. Mhm. Wenn man das nicht kann, ist das natürlich kein dieser ganze Billo-Scheiß, sondern dann kann man es einfach nicht. Also
genau.
wenn du das nicht leisten kannst, hast du einfach andere Sorgen in deinem Leben, als woher dein blöder Kaffee kommt.
Genau.
Und das verstehe ich auch total.
Aber da darf man auch nicht versnobbt sein, so, ne? Das nach dem Motto, ja, warum trinken die denn so billiges Zeug?
Oder ja.
So, ist immer so.
Ja, aber du kennst ja die Diskussion. Also sobald du irgendwas auf den Markt bringst, wenn du dich für irgendwas einsetzt oder auch nicht, aber sobald du irgendwas, kommen die einen, sagen, das ist noch viel zu billig, die anderen sagen, irgendwie ist es aber viel zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Ja, das kann sein. Ich kann mir auch wahnsinnig viele Sachen in meinem Leben nicht leisten. Es ist ja kein Anspruch daran, das zu tun. Also ich finde auch immer dieses von oben herab, ja, aber es muss alles sehr hochwertig sein und dann musst du das halt leisten können. Nein, Mann, wenn du es dir nicht leisten kannst, kannst du es dir nicht leisten, ey.
Ja, und wir haben ja lange überlegt, der Kollege wollte es ja schon vom Weihnachtsgeschäft sozusagen rausbringen. Und haben gesagt, ey, super Idee, lass uns das, wir haben die Zeit nicht, weil es war vor Weihnachten, war hier mit Showtime of My Life und es war so viel zu tun und es war jetzt auch nicht so, weil das halt kein Projekt ist, wo es um Geld geht, also wo es darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern wo es darum geht, die einfach auch die Leute ein bisschen mitzunehmen. Und haben gesagt, nee, lass uns das bitte liebes nächste Jahr irgendwie dann machen, weil das einfach keinen Sinn hat, das jetzt auf den Markt zu schmeißen, sondern nur hier, ich habe einen Kaffee und dann ist der teurer und dann sagen alle, jetzt will die Jäger noch mit Kaffee irgendwie unfassbar viel Geld verdienen.
Ja,
weil das ist
jetzt, nur wird die Jäger mit dem Kaffee nicht unfassbar viel Geld verdienen.
Nee, das ist jetzt nichts,
wo man... Es geht nicht ums Geld verdienen bei dem Kaffee, aber das ist ja auch egal, ob ich das nun sage oder ein Kuba-Platz und Zuckersack. Es wird mindestens einen Joachim geben, der sagen will, jetzt will die Fette auch noch mit Kaffee Geld verdienen.
Ja, ja, also das ist ja auch okay. Also ich meine, klar, werden da 2,20 Euro hängen bleiben, das ist auch völlig okay, so, weil da wird ja auch Arbeit von allen Seiten reinstecken, das ist auch richtig so, aber das ist jetzt halt nicht unser Kerngeschäft und deswegen haben wir gesagt, lass uns da bitte in Ruhe, damit man auch vorbereiten kann und sagen kann, hier dafür, das ist die Kaffeefarmplantage und so weiter und die Leute auch mitzunehmen und den Leuten auch ein Gefühl dafür zu geben, das kannst du mit Kaffee auch entsprechend
ja, und zu wissen, wo es herkommt. Ach, ich finde das Projekt einfach schön. Also wir werden ja auch mit Bildmaterial und Videomaterial um die Ecke kommen und so. Und man kann sich dann angucken, wo der Kaffee herkommt. Und man sieht die Leute, für die man dann was Gutes irgendwie nebenbei noch tut, während man Kaffee trinkt. Weißt du, du brichst dir ja nicht mal eine Rippe dabei. Also du tust dir ja nichts. Du trinkst Kaffee und tust damit aus Versehen vielleicht noch was Gutes für jemanden, den du sehr wahrscheinlich nicht kennenlernst, weil der sehr weit weg sitzt und deinen Kaffee pflückt. Ist in Ordnung. Und wer Bock hat, daran irgendwie mitzumachen, cool. Wer keinen Bock hat, auch cool. Also
und es wird drei verschiedene Namen des Kaffees geben und drei verschiedene
Sorten, oder?
Ja, warte mal, jetzt muss ich, Achtung, ich glaube
Röstgrade oder so.
Wir haben gesagt, lasst es erstmal nur einen Kaffee mit verschiedenen Motiven machen, um die Menschen nicht zu überfordern. Wir können das aber auch noch ändern. Das wäre vielleicht mal eine spannende Frage. Das können wir mal die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen.
Die Kaffeetrinker unter den Flauschis?
Die Kaffeetrinker. Ja, bei den Teetrinkern ist es wahrscheinlich schwierig. Ob lieber mehrere Kaffees zur Auswahl gewünscht sind, weil es wird tatsächlich mehrere Motive oder Namen geben. Also man kann sich zu dem Motiv, das ist ein Motiv von dir ja sein, plus dann ein Name drauf. Ich glaube, Unkaputtbar wird es geben, Nicole Jäger und Prinzessin Arschloch. Und da glaube ich, wollte Georgi unterschiedliche Kaffees machen. Ich habe gesagt, lassen wir einen machen, aber noch können wir sich's aussuchen.
Ich mache mal eine Umfrage, ob wir lieber eine Kaffeesorte mit drei Motiven oder drei Kaffeesorten mit drei Motiven. Ich wäre für die drei Kaffeesorten mit drei Motiven Variante, weil sonst musst du dir ja quasi, wenn du alles haben möchtest, dreimal den gleichen Kaffee kaufen. Was jetzt auch nicht schlimm wäre, weil der Kaffee geil ist. Aber
ja klar, aber wenn dir der Kaffee besser schmeckt, dann... Also das sind alles gute Kaffees, aber...
okay, ja, verstehe.
Und ich weiß halt nicht, ob das nicht Menschen auch, die bis jetzt... Also mich hat es am Anfang total überfordert irgendwie, weil das ist ja ein Unterschied. Der Kaffee schmeckt ja erstmal ein bisschen anders und so.
Du bist jemand, der 160 Liter Wasser kauft. Dass dich sowas überfordert, glaube ich.
Naja, okay.
Ja, okay, wir werden euch... wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich bin selber sehr gespannt.
Ich finde das auch schön, das ist ein schönes Projekt. Und wie gesagt, wer fünf ist, vor allem ein additives Angebot sozusagen. Wer das sich leisten kann, wer Lust hat, kann es kaufen.
Ja, es ist jetzt nicht hier, die Marke Nicole Jäger macht jetzt einen Kaffee. Nee. So ist es nicht mein Kerngeschäft. Es bleibt weiter mit der Comedy und dem ganzen anderen Showbusiness. Aber schon das
genau, also nebenbei. Aber die Vorwarnung, das wird halt kein Bilo-Kaffee. Ne? Also das ist so, ich zahle jetzt auch das Doppelte. Also ich zahle deutlich mehr für 250 Gramm aktuell für meinen Kaffee, als ich irgendwie für 500 Gramm früher im Supermarkt bezahlt habe.
Deswegen ja die Ansage, wer kann, der macht. Wer und will, muss er auch. Wollen muss man auch. Man wird jetzt nicht mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen. Ja. Und wer nicht kann, ist vollkommen in Ordnung. Ich habe da mehr als vollstes Verständnis für.
Aber ist für mich, ehrlich gesagt, der Kaffeekochen morgens der schönste Moment des Tages aktuell so.
Ohne Kaffee geht auch nichts. Also okay. Du bist ja ein bisschen schuld an meinem Kaffeeritual, weil du ja irgendwann mir dann irgendwie, keine Ahnung, mich damit angesteckt hast, dass wir hier den kleinsten Kaffeeclub der Welt machen, nämlich bestehend aus dir und mir. Und jetzt stehe ich hier morgens immer und gieße mit so einem rosa Kesselchen irgendwie mein Kaffee auf. Und das ist einfach geil, weil das ist so Zen. Das ist wie Tee-Ritual nur mit Kaffee.
Ja. Ich mag das auch morgens irgendwie meinen Kaffee mahlen und dann irgendwie mit dem Kesselchen aufgießen und dann Kaffee trinken. Das ist so morgens, da ist die Welt noch in Ordnung so für eine Stunde, weißt du? Also bis du das fertig hast und so gemahlen und dann fertig getrunken und dann lese ich morgens noch ein bisschen. Das ist schon so sehr viel Quality Time.
Deine Morning-Routine?
Ja.
Hast du Morning-Routine?
Ich bin total zwanghaft morgens inzwischen. Ich stehe um 5.30 Uhr schellt der Wecker.
Oh Gott.
Dann um 6 Uhr, also dann schellt der erste Wecker, den mache ich dann aus und döse noch ein bisschen.
Weil deine Frau aber auch früh aufsteht, ne?
Wenn sie denn bei mir schläft, genau, ja. Da muss ich gleich auch noch was zu erzählen, irgendwie zum Thema meine Frau. Aber dann stehe ich halt auf und dann steht Sabrina auch auf, aber nehmen wir mal, sie ist nicht da. Dann geht halt um 6 Uhr automatisiert mein Licht an und der zweite Wecker schellt. Und dann stehe ich halt auf und mache mir einen Kaffee, also das klappt im Sommer besser als im Winter, weil in Stockfinsternis ist halt irgendwie sehr schwer hochzukommen und dann koche ich mir mein Käffchen und um 6.30 Uhr bin ich fertig mit dem Kaffeekochen und setze mich dann wieder in mein Bett mit meinem E-Reader und trinke eine Dreiviertelstunde lang Kaffee und lese Buch. Und das ist sehr schön.
Und dann gehst du an den Schreibtisch?
Nee, dann klappe ich meinen Laptop auf, der im Bett liegt und arbeite 2 Stunden lang aus dem Bett und schreibe konzentriert E-Mails und bereite konzentriert Sachen vor oder denke über verschiedene Sachen oder sortiere Sachen. Dann gehe ich um 9.15 Uhr duschen und um 10 Uhr habe ich die erste Konferenz und ab dann beginnt so richtig der Tag, wo dann leider auch jetzt von Mails von außen kommen und wo ich so zum fremdbestimmten Roboter werde.
Ja, oder mich anrufst, fragst, ob ich schon wach bin, ja, ob ich meine Mails gelesen habe, ob ich schon gesehen habe, dass ich noch gleich 3 Interviews habe.
Da beginnt halt der Tag so. Ja, genau. Das ist,
und wir hoffen beide immer sehr, dass ich vorher schon Kaffee getrunken habe, weil sonst wird das erste Telefonat des Tages einfach immer ein bisschen gnatschig.
Ja, schwierig wird es, wenn du ausschläfst, weil du am Abend vorher lang gemacht hast oder lange gearbeitet hast oder so, weil dann immer nur... schon 11 Uhr, das ist immer noch nicht wach.
Ja, weil du immer denkst, wenn alles, was ich nach 7:45 aufwache, könnte ja potenziell bedeuten, dass ich tot bin.
Nein, so? So kann man das nicht sagen.
Doch schon, du machst ja schon, also wenn es bei mir wirklich so, dass ich bis morgens um 5, 6, 7 zocke und dann gehe ich schlafen und bin bis 12 keine Rückmeldung gegeben, dann ist schon Alarm. Also dann ist schon langsam so, oh, ich klingel dir gleich die Bude ein.
Es war aber auch schwierig, als du unkaputtbar geschrieben hast. Du hast immer bis tief in die Nacht geschrieben. Logischerweise, dann warst du am nächsten Tag irgendwie lange nicht fit und so. Und das war dann immer so komisch, weil da mussten ja ein paar Sachen einfach auch erledigt werden. Mhm. Das ist nicht schön.
Ich finde das auch total abgefahren, dass es Menschen gibt, die das ja jeden Tag können, weil, also nicht, weil sie es beruflich machen, dass sie Nachtschicht haben, sondern die einfach so, ich dödel dann halt rum bis morgens um 5 und dann schlafe ich halt bis 14 Uhr und ich denke, oh Gott, ich finde das so schlimm, gerade jetzt im Winter, wenn du wirklich sehr, sehr lange wach bist und dann halt, ich stelle mir dann immer schon Wecker, damit ich nicht allzu lange schlafe, aber dass du, keine Ahnung, stehst nach 6 Stunden wieder auf, dann ist 1 und gefühlte 45 Minuten später wird schon wieder Nacht.
Ach, schlimm, oder?
Winter nervt. Winter nervt dieses Jahr aber auch ganz besonders hart.
Ja, mit Corona, weil mir ist so langweilig. Man kann ja auch nichts machen. Man kann ja auch, weißt du, also du kannst arbeiten, aber du kannst ja auch abends nichts machen. Was willst du machen abends? Toll, ich habe Netflix leer geguckt. Ich hasse Fernsehen auf Dauer, weißt du? Das kannst du mal eine Serie so, super. Aber boah, noch eine Doku und noch eine, ja, wir können mal eine Doku gucken, so. Schnorch.
Ja, aber hier, Drosten hat ja jetzt gesagt, wir kriegen unser Leben alle zurück, wie es genauso, wie es vorher war. Ich denke so, okay, gut, wenn der das sagt. Und ist bald vorbei.
Ja, aber das Interview habe ich auch gelesen. Aber jetzt habe ich ein Interview mit ihm gehört bei Deutschlandfunk. Da sagt er genau das Gegenteil quasi.
Na, ein Traum. Wir kriegen nichts zurück von dem, wie es vorher war.
Ja, so ähnlich nicht. Aber es dauert noch lange und es kann auch alles ganz gefährlich werden. Aber lass uns nicht über Corona kriegen, sonst kriege ich Depressionen. Das ist so. Aber tatsächlich hat Corona mich zum Kaffeetrinken gebracht, also zum Genusstrinken. Und ich lese seitdem tatsächlich. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ich habe nicht gelesen.
Das ist cool. Wolltest du nicht irgendwas über Sabrina erzählen?
Ach so, ja, ich wollte noch den Mittelfinger.
Oh, mal wieder ein Pony auf dem Mittelfinger, ausgerechnet von dir. Na komm, hau raus.
Ja, ich wohne.
Punkt.
Ja, so,
schön,
das
dann
war's.
Mein Ponyhof der Woche.
Nein, ich habe eine Wohnung und die ist relativ zentral in Hamburg. Und da ist jetzt Anwohnerparken, kommt da jetzt. Soweit.
So fruchtig.
Ja, so. Nun wohnen meine Frau und ich, aber obwohl wir verheiratet sind, nicht zusammen. Das heißt, meine Frau ist keine Anwohnerin offiziell. So, und ab und zu nutze ich halt das Auto meiner Frau, aber eher selten. Und ab und zu nutze ich auch mal dein Auto, gerade wenn wir jetzt auf Tour sind zusammen und wir in Hamburg losfahren und, keine Ahnung, wir treten halt in Bremen auf und fahren zurück nach Hamburg und dann am nächsten Tag nach Oldenburg. Dann schmeiße ich dich hier raus und fahre mit dem Stuff zu mir und hole ich am nächsten Tag wieder ab, weil was soll ich jetzt nachts da das Auto in deine Garage fahren, um dann am nächsten nachts mit der U-Bahn zu fahren oder mit dem Taxi und am nächsten Tag wieder mit der U-Bahn zurück. Und dann, das ist ja Quatsch. So, Anwohnerparken. Soweit war eine Anlage ganz gut. Aber jetzt, wie kann mich meine Frau in Zukunft besuchen?
Zweitwohnsitz bei dir anmelden. Aber da muss sie Zweitwohnsitzsteuer zahlen, oder?
Genau, und zwar habe ich heute schon nachgeguckt, 8% von netto kalt.
Ja, nee, ganz sicher nicht.
Und es ist tatsächlich so, also meine Frau kann kein Auto anmelden. Also meine Frau kann kein Auto bei mir anmelden, weil sie da nicht wohnt. Und es kann nur ein Anwohner, kann Anwohnerparken machen.
Das heißt, du kannst meine Karre bei dir anmelden, weil falls du den abends mal mitnimmst, aber du kannst ihre nicht nehmen?
Genau, ich könnte bei dir, kann ich sagen, hier, ich fahre den halt manchmal so, was ja auch so ist. Aber da kannst du mir als Halter sagen, irgendwie, hier, das ist, wir teilen uns das Auto. Und bei meiner Frau ist es aber ein Dienstwagen.
Dann müssen wir wohl die Nummernschilder nachts heimlich tauschen.
Ja, ich kann den auch nutzen, also tatsächlich, das ist irgendwie so, ist so geregelt irgendwie, dass ich den auch fahren darf. Aber es ist natürlich nicht mein Auto, sondern irgendwie das ist das Auto und das ist auch nicht mein Dienstwagen. Und jetzt ist es aber so.
Woher wollen die das denn wissen?
Ne, du musst das alles einreichen. Du musst da hier, also das steht da, der Landesbetrieb Verkehr oder wie der in Hamburg heißt, fordert dann nach irgendwie, du musst da den Fahrzeugschein einreichen und dann fordern die nach nochmal hier, dass das ein Dienstwagen ist. Und jetzt haben wir, okay, blöd, jetzt kann meine Frau nicht mehr zu mich kommen, weil die kann jetzt irgendein Schlaufuchs würde jetzt mit der Bahn kommen. Ja, nee, weil die wohnt eine Stunde mit der Bahn weg und eine halbe Stunde mit dem Auto und arbeitet noch eine Stunde mit dem Auto in die andere Richtung. Also,
ja, einfach auch mal nee. Ja, also, weil so. Du musst immer so. Durch komplett Hamburg, so. Einfach mal nee.
Naja, haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, es gibt auch Besuchermöglichkeiten. Also, du kannst 20 im Monat, kannst du 20 Besuchertickets ausstellen. Aber diese Besuchertickets musst du ausdrucken. Das heißt, wenn jetzt meine Frau kommt, muss ich dann eingeben, hier, Kennzeichen hast du nicht gesehen, bla bla bla, dann drucke ich das aus, muss hoffen, dass der Drucker nicht irgendwie Papierstau hat oder so und muss dann runter, um das meiner Frau zu geben, damit die sich's ins Auto legt.
Unfassbar lächerlich.
So.
Da gibt es jetzt keine, da gibt es keine andere Möglichkeit. Was ist, wenn sie sich da einfach so hinstellt? Dann kann ein aufpassender Nachbar das melden, oder?
Naja, da läuft das Ordnungsamt oder so rum und kontrolliert ja, da steht ja nur mit Anwohnerparken.
Als hätte diese Stadt sonst keine Probleme, ey.
Und das Ding ist, ich frage mich, wie ist das gelöst? Weil das ist so, also Sabrina müsste sehr weit laufen dann tatsächlich, wo noch kein Anwohnerparken ist, um dann zu mir zu kommen.
Was ist das mit den ganzen, also bei dir ist ja unten, wo du wohnst, also oben sind alles Wohnungen, aber unten ist auch alles Geschäft. Die dürfen dann auch nicht mehr parken?
Das sind ja Anwohner, glaube ich, ist doch auch als Geschäft. Ja? Also ja, okay. Ja, das kannst du auch als Firma, bist du auch ein Anwohner. Und das noch, aber es wird noch geiler, weil ich wohne sozusagen in zwei Parkzonen. Also ziemlich genau durch meine Wohnung läuft die Parkzone. Also wenn ich runtergucke, auf der einen Seite ist die eine Parkzone und wenn ich nach hinten rausgucke, ist die andere Parkzone. Jetzt glaube ich, kannst du aber auch Parkzonen nur, also Anwohnerpark nur für eine Parkzone machen. Das heißt, ich kann jetzt also dann, wenn ich ein Auto hätte, kann ich nur mir ausruhen, will ich vorne parken oder will ich hinten parken? Wenn aber vorne alles frei ist und ich habe einen Anwohnerparkausweis für hinten, kann ich nicht vorne parken.
Vor allem wird das vorne und hinten niemals was werden.
Doch, vorne wird's.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil das ist ja eh jetzt schon so ein riesen Parkplatzmangel da auf der Ecke.
Ja. Ja, ja, das passen. Das soll ja dann weniger werden, logischerweise, ne, weil dann nur noch die Anwohner da parken.
Da ist auch nachts alles gerammelt dicht. Da fährt doch nicht halb Hamburg hin, um bei dir da zu parken und dann mal schön 3 Stunden zu Fuß nach Hause zu gehen.
Ja, da parken doch relativ viele tatsächlich. Gerade wenn Markt ist, ist echt viel so. Und früher hatte ich bei mir, also früher gab es bei mir 1000 Parkplätze, das ist echt schon auch krass geworden. Also ich verstehe schon, dass da was gemacht wird. Aber die Frage ist echt jetzt so, wie stellen Sie sich das vor? Also was soll jetzt passieren? Also es muss doch irgendeiner in dieser Behörde sitzen und sagen, ja, wie machen das denn jetzt die Partner?
Nein, warum sollte sich darüber denn jemand Gedanken machen? Die sagen, wir machen jetzt hier Anwohnerparken, Rumsbums, Sibylle, hol mal das Schreiben, Anwohnerparken, blauer Durchschrieb hier, Dingsbums, das ist hier 5 Seiten, da wird dann mal kurz geguckt, das ist hier Aha-Straße so und so in dem und dem Stadtteil, ja. Machen wir jetzt Anwohnerparken, jopp, unterschreibt das, dann gibt Sibylle das zum Stempeln, irgendjemand guckt nicht drauf, stempelt, fertig. Was interessiert denn bitte das Amt, ob du ein Privatleben hast? Das ist ja immer das Geile, dass solche Überlegungen gerne mal so mit so nicht weiter gedacht werden, als bis zu diesem eigentlichen Event-Horizont quasi. Weißt du, so da passiert es. Ja. Fertig.
Und ich schwöre, dass dieser Besucher, der kostet natürlich auch Geld, dieser Besucherparkausweis, den ich dann da, der kostet 3 Euro am Tag. Also ich drucke den dann aus, gehe runter. Also wenn meine nehmen wir mal an, meine Frau findet jetzt 500 Meter von mir entfernt oder 600 Meter einen Parkplatz. Muss ich also diese 600 Meter laufen, um ihr diesen Parkausweis zu geben und zu sagen, so häng den mal rein. Und ich schwöre dir, dass die Tarifgrenze in der Nacht gemacht haben. Also, dass ich 2x 3 Euro zahle.
Mitternacht, ne?
Ja, ich wette, 100%ig, weil ja, wieso? Das ist doch klar, weil wann parkt man klassischerweise auf keinen Fall nachts? Niemand parkt nachts.
Niemand war auf gar keinen Fall. Nein. Nachts fahren wir alle rum.
Und das ist halt auch so lächerlich. Also, weil ich frage mich halt, und das kannst du ja entsprechend lösen, wenn du sagst, pass mal auf, jeder kann halt ein Auto nominieren oder so, ne? Also, das halt hier, Sie, Herr Quambuschi, was ist denn Ihr Auto? Und dann sagst du, ein Kennzeichen können Sie haben. Mhm. So.
Und ja, eigentlich müsstest du einfach pro Anwohner ein Auto rechnen, ne?
Ja.
Was ja auch nicht sein kann, weil einige haben 3, andere, du hast beispielsweise eigentlich gar keins, mit Sabrina 1. So.
Genau. Und, aber es ist so, dass ich mit Sabrina drüber gesprochen habe, es ist ja in London, nicht in Berlin, ist so, dass du hast auch so eine Umweltzone oder wie auch immer sich das dann nennt.
In London.
Genau. Mhm. Und da wird aber alles Kamera, du zahlst das und dann wird die Plakette wird einfach für Kamera überwacht, dann wird halt geguckt, darfst du da reinfahren. So. Und in Deutschland ist ja alles undigital.
Ja.
Das geht ja nicht. Ich habe auch geguckt, weil ich dachte, na gut, ist vielleicht ein Sonderfall, also nachdem ich mich echt lange befasst heute. Bin dann jetzt inzwischen auch zur Überzeugung gekommen, es gibt keinen Anwohnerparkschein für Sabrina. Aber ich dachte, Mensch, vielleicht kann man das irgendwie lösen. Und dann habe ich aber gedacht, Mensch, vielleicht machst du mal so einen Termin beim Landesbetrieb Verkehr oder so, ne? habe ich mal geguckt, was kostet ein Termin und so, bla bla bla, kannst du machen, dauert natürlich irgendwie wieder 3 Wochen, bis du da einen kriegst. Und dann, jetzt, kriegst du einen Termin und kriegst eine Bestätigung und dann steht aber, du kriegst diesen Termin nur, oder kannst den Termin nur wahrnehmen, wenn du eine ausgedruckte, wenn du das ausgedruckte PDF, was du in dieser Mail kriegst,
natürlich,
mitbringst. Mhm. Also, selbst die Digitalisierung bei uns ist mit Ausdrucken und du brauchst was Haptisches, wenn der deutsche Beamte nichts Haptisches hat.
Das ist irgendwie verrückt, ne? Dass das, also mittlerweile gibt es ja alles digital. Ich habe eine digitale Parkuhr am Auto. Das ist automatisch anspringt, wenn der Wagen stehen bleibt, springt die Parkuhr an. Automatisch, kannst du von außen ablesen. Es geht mittlerweile alles automatisch, aber nicht solcher Scheiß.
Das ist Wahnsinn.
Ich bin jetzt auch hier, als ich zu dir meinte, ich muss mal irgendwie, weil geht irgendwie demnächst mal nach England. Ich brauche noch einen Reisepass, einen neuen. Wie ich dann in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte, man könnte den vielleicht online beantragen. Na, sowas natürlich nicht, Frau Jäger. Das ist ja völliger Quatsch. Da muss man natürlich auf jeden Fall herkommen und einen Termin machen. Und dann gehst du da hin und dann sitzt du ja da irgendwie Ewigkeiten rum, damit die doch auch nichts anderes machen, außer dass du das Passbild angibst, was man auch digital einreichen könnte. Du kannst doch mittlerweile alles verifizieren mit deinem Personalausweis, dies, das, Ananas, 5000 Pins, Tanz, keine Ahnung, was für Abfragen.
Wobei das ich glaube, das kann man, glaube ich, sogar online machen. Ich habe mich heute da angemeldet für Bürgerdienst und dann wollen sie auch das machen. Und dann hieß es aber, sie brauchen ihre 4-stellige PIN vom Perso.
Ach so, ja, nee, das habe ich auch nicht.
Da habe ich mich ehrlich gesagt, weil das brauchst du halt einfach, das macht nicht so richtig Sinn. Also der Aufwand, mich jetzt da schlau zu machen und mir sowas dann wieder zu beantragen, wäre so viel gewesen, dann kann ich gleich einen Termin beim Bürgeramt machen. Ich wohne eh neben dem Bürgeramt, das ist egal. Also wenn ich da den Termin habe, latsche ich einmal rüber und irgendwie das ist gut.
Ja, du.
Und ja, ich ja. Nicht. Ja, ja, das ist irgendwie, es ist alles so, dieses Land macht mich fertig manchmal. Aber dann habe ich halt geguckt, unser Verkehrssenator, also Achtung, ich bin nur, das ist jetzt nicht so wutbürgermäßig, ich finde es super, wenn Leute sich in der Politik engagieren.
Ich bastel dir gleich auf jeden Fall einen Aluhut, ist ja, kurz davor.
Nein, nein, also ich finde es toll, wenn Leute, also wirklich, ich habe großen Respekt, das meine ich total ernst für Leute, die in die Politik gehen. Aber dann habe ich halt auch geguckt, unser Verkehrssenator ist halt auch so, hat studiert, ist dann relativ schnell in die Partei gegangen und hat dann noch kurz als sein Referendariat gemacht und so ein halbes Jahr pro forma gearbeitet und ist dann nur in der Politik gewesen. Und ich denke, das ist halt auch nicht cool.
Was hat er denn studiert, Makramee?
Lehramt, irgendwas. Ich glaube Deutsch und das weiß ich jetzt, das erinnere ich nicht mehr. Wo ich denke, das ist halt auch nicht gut, wenn Leute nur in der Politik gewesen sind. So, ne? Es wäre eigentlich schon ganz gut, wenn Leute mit bis 40, 50 irgendwie arbeiten und dann einfach so mit so einem Background in die Politik gehen. Und ich weiß, das ist schwierig, aber.
Gibt es nicht auch Länder, bei denen das so ist, wo du als, ich habe das irgendwo mal gelesen, dass irgendwo du kannst dich gar nicht aufstellen lassen für irgendwas, wenn du nicht so und so viele Jahre schon auf dem Buckel hast.
Weiß ich nicht.
Zumindest um diesen berühmt-berüchtigten Kontakt zur Basis noch zu haben, ja. Natürlich nicht schlecht wäre, wenn du auch mal gearbeitet hast in deinem Leben, ne?
Ja, ja.
Also wenn du über Menschen urteilen musst, die Arbeitswege haben, um jetzt mal Verkehrsminister zu dingsen, die nicht geschuttelt werden, dann hilft es ja mal, die Lebenswirklichkeit irgendwie erfahren zu haben oder halt auch mal in der Rush-Hour.
Ja, ja. Und wie gesagt, also da hilft Kontakt wirklich. Und wie gesagt, ich finde es toll, wenn Leute sich, also es ist eigentlich ein Aufruf an alle von euch, geht in die Politik.
Unbedingt, man darauf Bock hat.
Es gibt diesen Film von Michael Moore, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Bowling for Columbine.
Ja, klar kenne ich Bowling for Columbine.
Und ich weiß nicht, ob das Bowling for Columbine ist oder ein anderer Film, wo er dann am Ende sagt, so, ich habe jetzt die Lösung gefunden irgendwie so und Sie müssen in die Politik, Sie müssen sich aufstellen lassen. Das hat mich damals sehr beeindruckt und ich finde das auch sehr gut, weil eigentlich müssten wirklich mehr, also es müssen mehr Leute in die Politik, weil es gibt zu wenig Leute, die Politik machen und das ist ein Problem.
Das stimmt, weil Politik ist ja ein bisschen wie Fußball, ne? Alle haben irgendwie eine Meinung. Keiner irgendwie stellt sich dann selber auf, weil man kann ja halt nicht Fußball spielen. Und genauso ist es bei der Politik halt auch irgendwie. Alle haben eine Meinung und keiner hat so richtig Bock, was zu machen, außer dagegen zu sein.
Ja.
Oder spazieren zu gehen, wie sie neuerdings ja alle spazieren gehen. Aber das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Das Fass machen wir gar nicht auf, das lassen wir schön zu.
Da kriege ich nämlich gleich Puls und das wollen wir nicht. Willst du noch über ein neues Projekt sprechen? Willst du es ankündigen? Willst du diese Gelegenheit hier im Ponyhof und Mittelfinger Podcast nutzen, um es anzukündigen? Marc Quambusch, sag ehrlich.
Welches?
Ach, du guckst mich ja so fragend an. Ich wedel hier schon und zeige auf das Mikrofon.
Auf unseren Podcast.
Ja.
Ach so.
Wir wurden nämlich mehrfach, nachdem du irgendwie zweimal für Felina eingesprungen bist, darauf angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, einen gemeinsamen eigenen Podcast zu machen, weil wenn Felina nicht da ist, Ponyo vom Mittelfinger natürlich anders klingt. Klar, die Themen sind anders, wir beide beschimpfen uns anders, ich lache dich nur heimlicher aus, bei Felina ist es ein bisschen lauter, dafür nennt Felina mich die ganze Zeit fett. Was ja auch stimmt. Ja, und dann
Nennst du mich alt.
Was ja auch stimmt.
Auch wieder mal.
Und alt und ständig betrunken nachts.
Stimmt gar nicht.
Ne, ich sag, es kann doch keiner verifizieren. Ich kann
ja, aber das ist doch unverschämt.
Ich kann doch hier jede steile Behauptung aufstellen.
Ja, Leute, mit der Vorgeschichte jetzt denken die Leute, ich bin schwerst Alkoholiker.
Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja,
aber meins.
Ja, das ist blöd gelaufen, so einfach uns beiden. Genau. Und dann haben wir überlegt, ob wir Bock hätten auf einen Podcast und haben gesagt, geht so, war meine Antwort. Deine war auf jeden Fall. Und wir haben uns in der Mitte getroffen und haben gesagt, ja, machen wir. Weil ich denke so, oh ja, geil, ich brauche echt dringend noch ein Projekt, ich habe aber noch nichts zu tun. Aber trotzdem, Bock habe ich schon. Es wird einen Podcast geben.
Ja.
Es wird einen neuen Podcast geben. Wann starten wir? So auf März ungefähr, ne?
Ja, Mitte Februar hat man, glaube ich, gesagt. März ist eigentlich total, wenn ich mir den Kalender für März angucke, total doof. Eigentlich wäre Februar viel sinnvoller, aber.
Ist März so voll schon?
Ja, es ist super voll.
Echt?
Darum wird es übrigens auch unter anderem gehen, ein bisschen behind the scenes, ein bisschen, und der März ist sehr voll.
März, ich gucke jetzt nebenbei mal rein, ob der März wirklich voll ist, aber.
Der März ist sehr voll. Da geht nämlich die Live-Geschichte wieder los und da haben wir zwei TV-Geschichten mindestens.
Wieso ist der März so voll?
Weil wir sehr viel zu tun haben.
Na gut.
Der März ist sehr voll, deswegen wäre es vielleicht überlegen, ob man den im Februar schon anfängt.
Ja, wir gucken mal. Aber es wird tatsächlich thematisch ein bisschen, es wird ums Showbusiness gehen, unter anderem, und um das, was wir beruflich machen, und zwar, wie du schon sagtest, behind the scenes. Also halt, wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus?
Genau, und als Opening-Musik werde ich There's no business like Showbusiness singen.
Muss das, Diggi?
Nein.
Gut.
Machen wir mal Schluss, wa?
Nehmen wir vielleicht was anderes. Auf jeden Fall, Ponyo vom Mittelfinger bleibt natürlich bestehen, der ist davon unberührt. Und wir kommen mit einem eigenen zusätzlichen Podcast um die Ecke. Wir werden aber Bescheid sagen, wie bei allem anderen auch.
Und Kaffee.
Das
muss jetzt Kaffee noch gesagt werden. Freue ich mich sehr. Also das ist
ja, man merkt es gar nicht. Ich glaube, dieser ganze Podcast geht hauptsächlich um Kaffee.
Nein, es ging auch um schlechte Anwohnerparken und Blockflöten. Ein ganz schön wilder Ritt, dieser Podcast, ne? Von Blockflöten zu Kaffee und Anwohnerparken.
Ja, diese Blockflötengeschichte, ich werde davon träumen.
Du hast keine Ahnung, wie ich.
Vor allen Dingen in meinem Kopf die ganze Zeit so. Was ist das auch? Ich halte die Löcher, du bläst.
Oder?
Weißt du, es ist so.
Als wenn ich so ein Wal wäre.
Nee, bläst. Vor allen Dingen. Oh, der war schlecht.
Ja, so sehr, okay.
Oh, Digi, nein.
Was denn? Ja, so ein Wal bläst oder immer Luft raus.
Ja, ja. Vor allen Dingen ist es auch so anrüchig.
Es ist total. Herr Maxine ist ein schlimmer Mensch gewesen, wahrscheinlich.
Meinst du, er lebt noch?
Weiß nicht. Er war damals in meiner Welt sehr alt. Aber jetzt muss man auch fairerweise sagen, dass mit 12 oder so, 11.
Alle über 25 sehr alt sind.
Sehr, sehr alt sind. Also damals habe ich so Leute, die damals, jetzt wo ich nachher weiß, die waren 36 als Lehrer, habe ich als sehr, sehr alt empfunden.
Okay. Mein Kunstlehrer, Herr Peperkorn, keine Ahnung, was der macht, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, ein schlimmer Mensch, ein ganz, ganz schlimmer Mensch, der einfach irgendwie, dass ich in relativ nicht so reichen Verhältnissen aufgewachsen bin, war immer für ihn so Stein des Anstoßes, mich zu mobben. Und weil ich in seinen Augen halt asoziales Pack war. Und er natürlich irgendwie als Kunstlehrer so Bürger besseren Hauses war. Und hat den Satz in meinem Leben geprägt, aus dir wird vieles, aber ganz sicher kein Künstler. So, ich verwette meinen Arsch drauf. Oder so Sachen wie, eher sterbe ich, als dass ich davon ausgehe, dass du ein Künstler wirst. Herr Peperkorn. Ich sag's mal so. Ich hoffe, die Kiste ist bequem.
Aber der lebt bestimmt noch, oder? Ich meine, so alt war der bestimmt
nicht. Weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt auch schon, ich werd 40 dieses Jahr.
Naja, dann bist du 20 Jahre von der Schule, 22 vielleicht?
Ja, nee, 20. Ich habe dieses Jahr 20-jähriges Abi.
So,
unfassbar.
So, dann, wenn es der Peperkorn, sagen wir, 50 war, dann ist er noch 70, dann kann er noch leben.
Nicht, wenn er sich an sein Wort gehalten hat, was passiert, wenn ich Künstler werde.
Sie umbringen, oder?
Nee, er meinte, eher sterbe ich, als
ach so, du eher Künstler wirst. Ja,
ich denke so,
auch so ein Aufruf, mehr Leute müssen Politiker werden und mehr coole Leute müssen Lehrer werden.
Mehr oder? Coole Leute, auf jeden Fall.
Ich finde, es war teilweise, ja, was ich als Lehrpersonal hatte.
Meinst du, die haben mal cool angefangen?
Nein.
Nee?
Nein.
Meinst du nicht, die hatten mal so Enthusiasmus und waren mal geil und dann kamen sie an die Schule und es wurden ausgelutscht?
Die hatten vielleicht Enthusiasmus, aber geil waren die selten, glaube ich.
Weil irgendwie, ich stelle mir das auch mal so, irgendwie stelle ich es mir auch frustrierend vor. Also du studierst jahrelang irgendwie, kommst mit ganz viel Enthusiasmus und wischst dann einfach 6 Jahre lang Penisse von der Tafel weg. Weißt du, das
ist... Ja, das ist so, aber also ein Bekannter von mir ist Lehrer der ist sehr cool und der legt auch richtig Wert drauf. Und der hat mir zum Beispiel mal eine Schülerin von ihm vermittelt, wo er meinte, ey, die kann, glaube ich, total gut Poetry Slam, die hat total Gedichte und kannst du mal Kontakte zu Poetry Slammern herstellen. Da habe ich tatsächlich auch ein paar Kontakte gemacht und die ist wirklich sehr, sehr cool und die ist auch sehr, sehr smart. Aber es gibt, glaube ich, so viele Leute, die so uninspiriert sind, die auch irgendwie bei der Behörde sonst was machen könnten.
Ja, also ich hatte so zwei ganz okay Lehrer und einer war ziemlich cool. Der Rest war einfach auch sehr muffig.
Ich hatte,
das ist so Kaffee, Mundgeruch und Banane im Schnurrbart.
Ja, oder?
Die Variante.
Das war so. Und mit so Socken irgendwie so. Also ich weiß gar nicht, wie man so. Ja, so und hier Birkenstock oder so gefühlt.
Irgendwie schon.
Oder so Filz. Oh, Jeans, ne, wie heißt das? Filzhosen. Also eine Korthosen.
So muss man kratzen an den Beinen.
Ja, Robin Hood hatte das immer.
Nee, so. Robin Hood hatte eine Leggings an und die war mit Sicherheit nicht gefilzt.
Nein?
Nein.
Aber der hatte doch so eine grüne Mütze auf. Das war doch, was war denn das?
Was hat denn die grüne Mütze von Robin Hood mit seiner Hose zu tun?
Meinst du, der hatte nur die Mütze grün?
Nee, der du hast doch völlig egal. Was ist denn das für ein Gespräch? Du hast die Mütze grün. Das super Folgentitel übrigens.
Du hast die Mütze grün, ist wirklich gut.
Was hat denn die grüne Mütze von Robin Hood mit seiner, wie, sie sprechen wir aneinander vorbei, es gibt noch
nur
gefilzte Hosen.
Ja, aber hatte der keine, was hat denn der für eine Hose gehabt? Der hatte
Strumpfhosen an. Strumpfhosen, und zwar gelbe oder grüne.
Ja?
Ja. Ja, aber
meine waren nicht gefilzt? Warum war der überhaupt grün?
Weiß
das
ich
ist
nicht.
Doch die eigene Frage. Was
weil
ist das für ein
Sherwood
Quatsch?
Forest vor sich hingejagt hat.
Robin, wir sind im Sherwood Forest. Okay, ich ziehe mal meine grüne Mütze
naja,
ein.
wenn du als Dieb dich vertarnen möchtest im Mittelalter, im Wald, wäre grün jetzt nicht die bescheuerste Farbe gewesen. Ja,
oder im Herbst wechselt er auf braun oder?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Frag doch Robin Hood, Alter.
Ja, ich bin ja sehr oft in Nottingham. Ich werde meine Freunde mal fragen.
Ja, ich komme mit.
Ja, sehr schön. Schöne Stadt übrigens, wenn ihr mal nach England kommt, fahrt nach Nottingham.
So. Das,
so.
Das mit dem Filz bleibt ungeklärt.
Und werdet Lehrer und Politiker.
Und kauft guten Kaffee. Und nicht besoffen nachts.
Und kauft auf keinen Fall nachts 160 Liter Wasser. Davon kann ich aus eigener Erfahrung abraten.
Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Einspringen für Felina.
Ja, danke. War ja sehr spontan, aber ich und meine grüne Mütze stehen immer gerne zur Verfügung.
Alles klar. Dann machen wir mal Schluss, ne? Ponyhof und Mittelfinger erscheint immer donnerstags, so auch nächste Woche wieder. Und ansonsten wünschen wir euch eine super schöne Restwoche, ein hoffentlich sehr schnell nahendes, sehr geiles Wochenende. Seid gut zu euch, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.